Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Bahnreisende und Pendler in Deutschland stehen wieder vor großen Problemen. Seit vergangener Nacht lässt die Lokführergewerkschaft auch den Personenverkehr bestreiken, im bereits 9. Ausstand des Tarifkonflikts. Er ist als unbefristet angekündigt und könnte damit auch die Pfingsttage umfassen. Zugleich aber haben sich Bahn und Gewerkschaft wieder an einen Tisch gesetzt. In vertraulichen Gesprächen geht es um den Einstieg in eine Schlichtung.
Sich in Geduld üben. Nicht unnötig aufregen. Das ist doch heute die Devise vieler Bahnkunden. Wer nicht nach Alternativen auf der Straße sucht, der muss dem Notfahrplan der Bahn vertrauen. Ein Drittel der Fernzüge fährt. Starke regionale Unterschiede gibt es im Nahverkehr.
In den neuen Bundesländern und auch hier in Berlin fahren wir wirklich nur ein Rumpfangebot. Etwa 15-20% des Zugverkehrs im Regionalverkehr. Auch die S-Bahnen fahren zum Teil nur im 20-Minuten-Takt.
Immerhin, der Gesprächsfaden zwischen Bahn und GDL ist nicht abgerissen. An einem geheimen Ort in Berlin wird ausgelotet, wie der Weg in eine Schlichtung aussehen könnte. Mit dabei der frühere Bundesarbeitsrichter Klaus Bebler. Für Tarifexperten ist das zumindest ein vielversprechender Schritt.
Es geht zunächst einmal darum, dass einfach die beiden Tarifparteien untereinander sich verstehen lernen, weil man ja ständig aneinander vorbeiredet und auch unterschiedlich interpretiert, was der andere gemeint hat. Und hier hilft einfach ein Dritter, das Verständnis zu verbessern.
Doch die GDL bleibt dabei. Vor einer Schlichtung müsse die Bahn zusichern, dass die Gewerkschaft eigenständige Tarifverträge für alle Mitglieder abschließen darf. GDL-Chef Wieselski sieht den Bund in der Verantwortung. Das geplante Gesetz zur Tarifeinheit belaste die Verhandlungen. Kommt das Gesetz, wäre geregelt, welche Gewerkschaft für welche Berufsgruppe zuständig ist, nämlich die jeweils größere.
Ich bin davon überzeugt, dass erstens die Initiative zum Tarifeinheitsgesetz aller Arbeitgeber dieses Landes ermutigt haben, Gewerkschaften keine Zugeständnisse mehr zu machen. Allen voran natürlich denen, die man als die kleineren, aber die gut organisierten Gewerkschaften bezeichnet.
Die Konkurrenzgewerkschaft EVG will sich morgen mit der Bahn zur entscheidenden Tarifrunde treffen. Sollte sie zu einem Abschluss kommen, könnte das den Spielraum für weitere Verhandlungen von Bahn und GDL deutlich einengen.
Alle Zahlen und Fakten zum Lokführerstreik finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem Servicenummern und Links zu den aktuellen Informationen und Ersatzfahrplänen der Bahn.
In den kommenden Tagen müssen sich Eltern weiterhin um Alternativen bei der Kinderbetreuung kümmern. Nach Gesprächen zwischen Verdi-Chef Frank Bsirske und rund 330 Betriebs- und Personalräten aus ganz Deutschland in Fulda soll der als unbefristet angekündigte Streik fortgesetzt werden. Für die 240.000 Beschäftigten der kommunalen Einrichtungen fordert die Gewerkschaft neue Eingruppierungen, was für Verdi 10% mehr Lohn bedeuten würde. Die Kommunen lehnen das als unbezahlbar ab.
Im Streit über den Umgang mit der Spionageaffäre bleibt die Bundesregierung unter Druck. Eine Entscheidung über die mögliche Offenlegung der US-Spählisten wird aber offenbar nicht mehr vor Pfingsten fallen. Im Gespräch ist in der Koalition nun, ob ein Ermittlungsbeauftragter eingesetzt wird, der die Listen des US-Geheimdienstes NSA einsehen könnte. Während die SPD darin einen gangbaren Weg sieht, lehnt die Opposition einen solchen Schritt ab.
Am Nachmittag. Der Kanzleramtschef informiert die Obleute des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Wie geht es weiter mit den bisher geheimen Suchlisten der NSA? Vorerst überhaupt nicht, erklärt Altmaier. Die Verhandlungen mit den USA über eine Veröffentlichung seien noch nicht abgeschlossen.
Die Neuigkeit, dass wir erst nach Pfingsten über diese Selektorenlisten weiter verhandeln können, verstimmt uns ungemein. Es ist ein Bruch dessen, was uns zugesagt ist. Uns wurde gesagt, es ist eine Entscheidung innerhalb von Tagen. Und jetzt dauert es Monate. Das ist einfach nicht hinnehmbar.
Nicht hinnehmbar ist für die Grünen auch, dass ein Ermittlungsbeauftragter anstelle der Parlamentarier die Listen mit den Suchbegriffen einsieht und prüft. Allenfalls könne ein solcher die Abgeordneten unterstützen, heißt es. Die SPD sieht das anders.
Wenn man sich für ein solches Verfahren entscheiden würde, bedeutet das nicht, dass damit das Ganze abgeschlossen wird, sondern je nach Ergebnis beispielsweise des Berichts eines Ermittlungsbeauftragten müsste man dann natürlich auch sehen, ob man weitere Schritte noch einmal geht.
Peter Altmaier wollte sich zum Stand der Verhandlungen öffentlich nicht äußern. Das Kanzleramt schweigt weiter.
Die Bundesregierung hat heute ein paar Tage Zeit gewonnen, nicht mehr und nicht weniger. Nach Pfingsten, so ist aus Koalitionskreisen zu hören, dürfte es dann eine Entscheidung geben. Entscheidet sich die Regierung für einen Ermittlungsbeauftragten, kann die Opposition das nicht verhindern. Sie droht aber schon jetzt mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht.
Auch die Affäre um das umstrittene Sturmgewehr G36 beschäftigt die Koalition weiter. Ein Untersuchungsausschuss in dieser Frage ist noch nicht vom Tisch. Die Linkspartei will sich dieser Forderung der Grünen nun möglicherweise doch anschließen, wenn der frühere Minister de Maizière nicht vor dem Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen wolle. Im Ministerium wurde inzwischen eine Prüfgruppe eingesetzt.
Das Sturmgewehr G36. Wurden seine Schwächen bewusst vertuscht? Wurden kritische Fragen unterdrückt? Gab es gar Korruption zwischen Ministerialbeamten und dem Hersteller Heckler & Koch? Verteidigungsministerin von der Leyen geht in die Offensive.
Wir haben eine Prüfgruppe mit Juristen eingesetzt, die der Frage nachgeht, ob es problematische Beziehungen zwischen der Herstellerfirma und den Rüstungsbehörden gibt.
Der Verteidigungsausschuss hatte den Briefverkehr zwischen Beamten und dem G36-Hersteller geprüft. Nun gäbe es erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten.
Ganz interessant seit gestern ist auch die Frage im Raum, warum es eigentlich diese Seilschaft von Heckler- und Koch-Beschützern im Ministerium gab. Seit gestern gibt es den Vorwurf der Korruption, erstmals öffentlich.
Gibt es also einen G36-Untersuchungsausschuss? Darüber hat sich gerade die Opposition zerstritten. Dabei sieht auch die SPD erheblichen Aufklärungsbedarf.
Mein Gefühl sagt mir eher, es gibt unterhalb der Schwelle der Korruption, wo Gelder fließen und so weiter, noch andere Verbindungen und Netzwerke, die vielleicht strafrechtlich nicht so ohne weiteres relevant sind, die wir trotzdem nicht haben wollen.
Verteidigungsministerin von der Leyen prüft jetzt also auch Manipulationsvorwürfe rund ums G36. So schlägt sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Opposition nimmt sie den Wind aus den Segeln und den Rüstungsherstellern sendet sie ein Signal. Versucht es in Zukunft gar nicht erst.
Die Grünen arbeiten weiter einen dunklen Teil ihrer Geschichte auf. Jetzt geht es um den Umgang mit Pädosexualität und Pädophilie im Berliner Landesverband. Wie eine Untersuchung zeigt, waren dort bis in die 90er Jahre hinein Missbrauchstäter aktiv. Bei der Vorstellung des Berichts heute bescheinigten sich die Grünen völliges Versagen im Umgang mit den Tätern und ihren Einstellungen.
Die Berliner Grünen mit einer klaren Botschaft. Mindestens zwei Parteimitglieder haben in den 80er und 90er Jahren Kinder sexuell missbraucht. Die Partei hatte die beiden geduldet, obwohl sie mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt waren. Auch wegen falsch verstandener Toleranz gegenüber Minderheiten, wie die Berliner Landesspitze heute sagt.
Im Ergebnis wurden pädosexuelle Täter also gestärkt und ermutigt, während die eigentlichen Opfer vergessen und entmutigt wurden. Für diese verheerende Umkehrung der Perspektive trägt die Partei aus unserer Sicht die volle Verantwortung.
Noch in den 90ern soll die parteiinterne AG Jung und Alt das Sammelbecken der Pädophilen mit grünem Parteibuch gewesen sein. Was dort konkret passiert ist, konnte die Kommission bisher nicht klären. Der Untersuchungsbericht heute ist deshalb auch kein Abschlussbericht, sondern erst der Anfang der Aufarbeitung.
Unsere Bitte um Entschuldigung gilt vor allem den tatsächlichen Opfern sexuellen Missbrauchs, deren Missbraucher sich auch durch solche grünen Stimmen womöglich zu ihren Taten ermutigt gefühlt haben. Wir hoffen darauf, dass diese Opfer uns unsere Mitschuld vergeben können.
Die Grünen hoffen, dass Opfer den Mut finden, sich bei ihnen zu melden, um den Missbrauch weiter aufzuklären und auch um Entschädigung zu zahlen.
Nach tagelangen Kämpfen um die syrische antiken Stadt Palmyra kontrolliert die Terrormiliz Islamischer Staat nun große Teile des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Extremisten hätten bereits ein Drittel von Palmyra unter ihre Kontrolle gebracht, berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Regierungstreue syrische Milizen begannen unterdessen mit der Evakuierung von Zivilisten. Die UNESCO befürchtet die Zerstörung der bedeutenden Ruinenstadt durch die Terrormiliz. Die EU-Kommission und Abgeordnete fast aller Fraktionen im Europaparlament haben zu solidarischem Handeln in der Flüchtlingspolitik aufgerufen. Dabei geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, Flüchtlinge künftig nach einer Quotenregelung auf die EU-Länder zu verteilen. Der Präsident des EU-Parlaments Schulz warf einigen Mitgliedstaaten mangelnde Solidarität vor. Im Südwestrundfunk sagte er, die Vorschläge scheiterten an nationalen oder gar nationalistischen Haltungen.
Angekommen auf Sizilien. Aber wo werden diese Flüchtlinge am Ende landen? Die EU-Kommission will sie innerhalb Europas gerechter verteilen, und zwar nach einem Quotensystem mit Kriterien wie Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und Arbeitslosigkeit. Im EU-Parlament in Straßburg wirbt die Kommission für ihren Plan. Es ist wirklich nicht akzeptabel, dass wir hier in Europa sagen, stoppt das Ertrinken, aber bringt die Menschen nicht hierhin. Deutschland müsste nach Quote wohl weniger Menschen aufnehmen als bisher und ist für das Vorhaben. Frankreich dagegen sagt, kommt nicht in Frage. Deutliche Kritik im EU-Parlament, denn die Liste der Quotengegner wird immer länger.
Es ist kleinkrämerisch, was wir dort erleben, nämlich nur das Blicken auf die eigenen Zahlen, auf die eigene persönliche Situation.
Das ist unsäglich, das widerspricht europäischen Werten. Und ich erwarte jetzt von den Mitgliedstaaten, dass sie ihre Verantwortung endlich gemeinsam wahrnehmen.
Militärisch gegen Schlepperbanden vorzugehen, das lehnen SPD, Linke und Grüne ab. Das Einzige, worauf sich die Regierungen einigen können, ist, dass sie die Armee schicken im Kampf gegen Menschenhändler, als wenn das helfen würde. Das Einzige, was dagegen hilft, sind sichere und legale Wege nach Europa für Flüchtlinge. Europa streitet weiter über die Flüchtlingspolitik und eine gerechtere Verteilung.
EU-Parlament und Kommission haben hier in Straßburg sehr deutlich an die Mitgliedstaaten appelliert. Sie befürchten, dass es kommt, wie schon so oft in der Vergangenheit, dass viele nationale Regierungen zwar von Solidarität reden, aber nicht handeln, wenn es konkret wird.
Schwerpunkt von militärischen Einsätzen gegen Schleuser könnte nach den Plänen der EU-Kommission Libyen sein. Von dort aus brechen viele Flüchtlinge auf, um über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten von ihnen kommen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Von der libyschen Küste aus sind es gut 300 Kilometer bis zu den Mittelmeerinseln Lampedusa oder Malta.
Die Verzweiflung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Flüchtlinge aus Afrika auf der Suche nach jedem Job, den sie ergattern können. Fast immer versuchen sie, das Geld für eine Bootsfahrt über das Mittelmeer zu verdienen. Sie kennen nur ein Ziel: Europa. Unterwegs an der Küste Libyens. Überall bietet die dichte Vegetation den Flüchtlingen Schutz vor den Patrouillen. Ein idealer Platz für die Schlauchboote, mit denen die Menschenhändler ihre lebende Fracht auf größere Boote transportieren. Die Armee ist schlecht ausgerüstet. Sie hat keine Chance gegen die internationalen Schmugglerbanden mit ihren Satellitentelefonen. Die Strände von Garabulli haben einen exzellenten Ruf als Startpunkt für eine der kürzesten Strecken nach Europa. 470 Menschen, vor allem aus Eritrea und Somalia, leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in einem der Internierungslager. Sie haben ihr Geld verloren, ihre Gesundheit und ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Wir wurden geschlagen, wir werden behandelt wie Tiere. In diesem Gefängnis gibt es keine Menschlichkeit. Al-Fanah bei Garabulli, östlich von Tripolis. Für Schmuggler einer der beliebtesten Strände, um die kostbare Fracht nach Lampedusa zu bringen. Im Augenblick warten 500.000 bis 1 Million Menschen auf die begehrte Passage nach Europa. Sollten nicht nur die Europäische Union, sondern auch die internationale Gemeinschaft nicht endlich anfangen, etwas gegen dieses Problem zu tun, dann dürfte das Mittelmeer in diesem Jahr zu einem Massengrab werden.
Fast 40 Jahre lang hat er für den WDR und das Erste berichtet. Heute wird Ulrich Deppendorf, der langjährige Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zur Stunde feiert Deppendorf in Berlin seinen Ausstand, zu dem unter anderem auch Bundeskanzlerin Merkel und mehrere Minister ihres Kabinetts erschienen. Neue Chefin im Hauptstadtstudio wird die bisherige USA-Korrespondentin Tina Hassel. Und hier die Lottozahlen. 2, 11, 26, 30, 33, 38, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. Mai.
Weite Teile Deutschlands kommen morgen in den Genuss des Hochs über den Azoren. Der Alpenraum hat weiter zu tun mit dem Tief über Norditalien. Dort an den Alpen regnet es in der Nacht weiterhin ergiebig. Oberhalb von 1100 bis 1400 Metern schneit es, sonst werden die Schauer seltener. Am Tag fallen von Alpen und Bodensee bis in den Osten Schauer. An den Alpen regnet es weiter längere Zeit. Die Schneefallgrenze steigt langsam wieder an. Sonst scheint verbreitet die Sonne, vor allem im Norden einzelne Schauer und Gewitter. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Nordsee weht er zeitweise frisch. In der Nacht 9 Grad auf den Nordseeinseln, 0 Grad in den westlichen Mittelgebirgen. Am Tag 8 Grad an den Alpen und 19 Grad am Oberrhein. Am Freitag Sonne, Wolken, in einigen Regionen ist es auch länger freundlich, an den Alpen weiter Regen. Am Samstag mal freundliches, mal wolkiges Wetter, gelegentlich fallen Schauer, an den Alpen regnet es zeitweise weiter. Am Sonntag viel Sonne, vor allem im Süden und Südwesten fallen einzelne Schauer.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska mit diesen Tagesthemen. Zugfahren trotz Streiks, der Ersatzfahrplan im Praxistest und allein auf der Flucht. Immer mehr Kinder stranden in Passau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.